14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis, Biografin, Journalistin, Autorencoach. Ausgabe April 2023. Daniela Preis im Gespräch mit dem Kriminalschriftsteller und langjährigen Polizeibeamten Dieter Auras. Thema: authentisch Kriminalromane schreiben.
Dieter Auras ist nicht nur hauptberuflich Kriminalschriftsteller, sondern er hat auch jahrzehntelang als Polizeibeamter gearbeitet. Und das harmoniert natürlich wunderbar, um authentisch, ja, Krimis zu schreiben. Erstmal freue ich mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Sie sind seit 2015 aus der Polizeilaufbahn zum Schreiben übergegangen. Wie kam das und wie konnten Sie sich tatsächlich auch hauptberuflich als Schriftsteller etablieren?
Ja, der Werdegang ist vielleicht nicht so absolut typisch, aber kurz vor meiner Pensionierung 2015 habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was könnte ich in meiner dann neuen Freizeit Sinnvolles tun? Und da ich schon immer gerne geschrieben habe, ich habe schon als Kind Kurzgeschichten, Gedichte, Liedtexte geschrieben, habe ich gedacht, ich würde mir gerne meinen Kinderwunsch, meinen Jugendtraum erfüllen und einen Roman schreiben und habe das versucht und damit hat es dann angefangen und 2016 ist dann mein erstes Verlagsbuch erschienen. Das war kein einfacher Weg, hat also schon von 2014, als ich vor der Pensionierung schon in der Freizeit angefangen habe zu schreiben, begonnen und hat 2 Jahre gedauert, bis ich dann auch mit Hilfe einer von mir bezahlten Lektorin einen Text zusammenbekommen habe, der dann auch einen Verlag gefunden hat. Und so ist mein erstes Buch 2016 erschienen. Und ab dem ersten Buch, glaube ich, ist es etwas leichter. Dann kann man schon darauf aufbauen, wenn es eben nicht ganz erfolglos ist. Und das war es zum Glück nicht. Und so ist das entstanden. Inzwischen, dieses Jahr erscheint mein 18. Buch. Also ich bin gut beschäftigt, habe einen tollen neuen Beruf gefunden und bin sehr zufrieden damit.
Sie haben das direkt über Agentur und Verlag versucht und direkt beim ersten Mal Glück gehabt.
Naja, beim ersten Mal. Also ich habe mich bei 5 Agenturen beworben. 2 davon haben sich nie wieder gemeldet. Eine hat abgelehnt und 2 haben zugesagt. Und das war dann der Einstieg. Und die Agentur ist schon der einfachste Weg für eine Autorin oder einen Autor, um an einen Verlag zu kommen.
Zuvor, das hatte ich ja auch schon erwähnt, waren Sie als Polizeibeamter tätig? Wie sah denn da Ihre Laufbahn aus?
Die war eigentlich ziemlich klassisch. Ich habe mich nach dem Abitur direkt beim Bundeskriminalamt beworben, bin dann zum Glück genommen worden und war 30 Jahre lang Ermittler beim Bundeskriminalamt in verschiedenen Bereichen, Terrorismusbekämpfung, Spionagebekämpfung. Ich habe auch mal eine kurze Episode beim Personenschutz gehabt. Und habe dann nach 30 Jahren BKA gewechselt zur Bundespolizei, war dort noch 11 Jahre, habe dort dann überwiegend in IT-Projekten gearbeitet, weil ich mein Hobby auch da so ein bisschen zum neuen Beruf gemacht habe, war innerhalb der Polizei für die IT der Polizei zuständig und habe dann nach 41 Jahren regulär meinen Dienst beenden dürfen.
Ich habe einen Workshop von Ihnen gehört. Das war im Mai bei der Jeanette Zentel im Umsetzungskongress.
Ja.
Da haben Sie ganz stark bemängelt, dass viele Autoren in Kriminalromanen fehlerhaft darstellen, wie die Polizeiarbeit tatsächlich funktioniert. Warum glauben Sie, ist das so?
Ja, ich denke, dass nicht viele vielleicht. Ich glaube schon, dass inzwischen die Menschen gemerkt haben, die Autorinnen und Autoren gemerkt haben, dass man ein bisschen besser recherchieren muss. Aber wer das scheut für aufbringen mag, dem unterlaufen natürlich dann Fehler. Das sind teilweise lästliche Fehler. Das sind teilweise Dinge, die nur einem ehemaligen Polizeibeamten auffallen. Manchmal ist es schon ein bisschen ärgerlich. Es ist auch tatsächlich so, dass sich das durch alle Klassen der Schriftstellerinnen zieht, dass also nicht nur Anfänger, sondern sogar etablierte Autoren da gravierende Fehler in die Romane reinschreiben und das tut mir dann schon ein bisschen weh. Es mag sein, dass das vielen nicht auffällt, aber wäre eigentlich vermeidbar, wenn ein bisschen besser recherchiert würde. Wenn man vorher mal mit einem Polizisten spricht, wie ist das eigentlich, wie läuft das eigentlich? Aber fachliche Begriffe wie zum Beispiel Pathologie statt Gerichtsmedizin, das tut mir in der Seele weh, wenn ich sowas lese. Oder aber auch rechtliche Dinge, die so nicht haltbar sind und die leider Gottes dann bei Leserinnen und Lesern auch den Eindruck vermitteln, so sähe die Realität aus. Und das kann zu ganz schlimmen Folgen führen. Ich denke nur daran, so eine Aussage wie, wenn Sie keinen Durchsuchungsbeschluss haben, kommen Sie bei mir nicht rein. Das ist natürlich Unsinn. Da gibt es rechtliche Möglichkeiten, auch ohne einen Durchsuchungsbeschluss in eine Wohnung zu gehen, wenn bestimmte Sachverhalte vorliegen. Von daher tut mir das weh, weil Leute das dann lesen und denken, aha, der hat Ahnung, der schreibt ja über einen Kriminalfall, also brauche ich die Polizei nicht in die Wohnung zu lassen, wenn die keinen Durchsuchungsbeschluss haben. Das ist schon ziemlich harter Tobak. Und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele. Ich schätze mal, dass es hauptsächlich durch diesen Mangel an Recherche kommt, der natürlich begründet darin ist, dass es aufwendig ist zu recherchieren. Man muss unter Umständen sehr viel lesen, man muss unter Umständen sehr viel nachfragen, telefonieren, was auch immer, um da einen sauberen Hintergrund zu schaffen.
Und ich denke, oder ich ergänze mal meinen Eindruck, dass man sich dessen erstmal bewusst sein muss, weil
ja,
man sieht sehr viele Fernsehserien, in denen solche Fehler passieren, man liest andere Bücher, in denen solche Fehler passieren, und dann erstmal zu sagen, stimmt das überhaupt, wenn es ja so viele oder doch einige so machen, da muss man auch erstmal drauf kommen.
Die Notwendigkeit zu recherchieren ist eigentlich bei allem da, und das sage ich auch immer in meinen Schreibkursen, die ich abhalte, die ist bei allem da, egal was ich schreibe, außer bei vielleicht Fantasy, da kann ich schreiben, ziemlich offen schreiben, was ich will, weil das ist ja eh alles erfunden. Aber wenn ich über die Realität schreibe, dann muss ich recherchieren. In einem meiner Krimis habe ich über eine Herztransplantation geschrieben und die Zeit danach, und da ich kein neues Herz habe, musste ich mich informieren, wie läuft das eigentlich? Wie lange dauert die? Wie lange ist die Wartezeit auf ein neues Herz? Wie lange ist die Rekonvaleszenzphase? Welche Medikamente muss man nehmen? Wie sind die Einschränkungen? Das macht im Buch nachher unter Umständen eine oder zwei Seiten aus insgesamt. Aber der Aufwand ist eben da, zu recherchieren. Ich möchte keinen Unsinn schreiben. Und ich sage den Leuten, die anfangen wollen zu schreiben, auch immer, selbst wenn ihr einen Liebesroman schreibt und wenn dann da drin steht, ich bin mit dem Zug von Hamburg nach München gefahren und war nach anderthalb Stunden da, dann ist das Unsinn. Und dann muss ich mich eben schlau machen, muss ich da tatsächlich umsteigen, wie lange dauert die Fahrt. Das sind Dinge, die dann eben auch anderen auffallen. Nicht jedem, aber vielen.
In solchen Fällen kann man auch nicht dann sich rausreden, wenn man es dann versuchen möchte, als Autor zu sagen, das war ja meine künstlerische Freiheit oder sowas. Aber was ich mich beispielsweise frage, ist es zum Teil der Dramaturgie des Romans geschuldet? Also mir ist exemplarisch aufgefallen, dass die Ermittler zu den Leuten nach Hause gehen. Wenn sie noch eine Nachfrage haben, dann suchen die die in ihrer Wohnung auf. Und ich habe dann aber gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das gar nicht so passiert, sondern dass die Leute pauschal aufs Revier bestellt werden. Aber zu Hause bei den Leuten hätte man natürlich mehr Möglichkeit, die Figur zu beschreiben, die Atmosphäre einzubringen. Liegt es vielleicht auch an solchen Dingen oder ist einfach meine Information falsch?
Also das sind zwei Dinge, künstlerische Freiheit oder von der Realität abzuweichen, weil es die Geschichte sonst nicht vorantreibt, ist das eine. Das andere sind Realitäten, wie sie tatsächlich eben im Polizeialltag sind. Und da ist tatsächlich Ihre Information falsch. Das hat folgenden Hintergrund. Zum einen die Einbestellung, die Vorladung zu einem Termin in einem Polizeipräsidium oder einer Dienststelle, um dann befragt zu werden, dauert. Da verliert man sehr viel Zeit. Zweitens gibt es keinen Grund, das wissen viele auch nicht, einer solchen Einladung zu folgen. Ich bin nicht verpflichtet, dorthin zu kommen. Kommen Sie morgen bitte um 10 Uhr bei uns auf die Dienststelle. Da sage ich ja und dann komme ich nicht. Das ist völlig legal. Der einzige Grund, warum man zu einer Vernehmung erscheinen muss, ist eine staatsanwaltschaftliche Vorladung. Wenn der nicht gefolgt wird, dann kann man sogar den Polizeiwagen schicken und kann jemanden vorführen zu einer Vernehmung. Es ist absolut üblich, dass man Leute zu Hause, Zeugen, auch teilweise Leute, die, gegen die ein geringer Tatverdacht besteht, zu Hause aufsucht und sie dann befragt. Und jetzt kommen wir an den Punkt der künstlerischen Freiheit. Wenn es für die Geschichte wichtig ist, dass also der Ermittler, die Ermittlerin alleine dorthin geht, weil sie dann in Gefahr kommt, irgendetwas passiert, dann kann man das ohne weiteres mal machen. Das ist zwar nicht unbedingt so der Fall, aber auch ich habe schon mögliche Zeugen alleine zu Hause aufgesucht, um sie zu befragen. Das ist nicht die Regel, aber es passiert schon mal. Da würde ich so ein bisschen künstlerische Freiheit zulassen. Wie wichtig ist es? Normalerweise agieren Polizisten zu zweit im Team, aber wenn ich will, dass ein Polizist, eine Polizistin entführt wird oder in Gefahr gerät, dann muss ich sie im Roman eben auch mal alleine irgendwo hingehen lassen, wo es gefährlich werden könnte. Da muss man den Spagat zwischen künstlerischer Freiheit, die Geschichte vorantreiben, eine Wendung herbeiführen, die muss man zulassen. Es ist tatsächlich, es sind viele Dinge, die da stattfinden, die gang und gäbe sind. In fast jedem Krimi höre ich immer wieder von Personen, gegen die ein leichter Verdacht besteht, verlassen Sie die Stadt nicht, halten Sie sich zu unserer Verfügung. Das ist lächerlich. Mit welcher Handhabe will ich jemandem verbieten, morgen in den Urlaub zu fahren? Da braucht es eine richterliche Anordnung, dass jemand die Stadt nicht verlässt. Aber ein Polizist kann zu niemandem sagen, halten Sie sich zu unserer Verfügung. Klingt aber immer schön. Es ist leider in der Realität nicht so.
Auf welchen Feldern sollten sich Autoren dann, bevor sie einen Kriminalroman schreiben, tatsächlich erstmal grundsätzlich informieren? Können Sie die kurz einfach benennen?
Ja, da gibt es ein paar. Also was mir immer am unangenehmsten auch auffällt, das ist die Zusammenarbeit von Polizeibeamten. Ich reagiere relativ sauer, wenn ein Team, das zusammen ermittelt, selbst wenn sie sich erst einen Tag kennen, siezen. Das ist absolut falsch. Das gibt es nicht. Polizeibeamte, die zusammen ermitteln, zusammen irgendwo in einen Einsatz gehen, duzen sich immer. Es gibt so einen schönen Begriff, das ist die sogenannte Gefahrengemeinschaft. Polizeibeamte bilden, wenn sie im Einsatz sind, eine Gefahrengemeinschaft. Das heißt, sie sind füreinander auch verantwortlich. Stärker, als man das im normalen Leben zwischen Arbeitskollegen ist. Solche Gefahrengemeinschaften sind zum Beispiel auch Bergsteiger, die zusammen auf eine Tour gehen. Die sind mehr verantwortlich füreinander als Normalbürger, die eben zusammen einkaufen gehen. Und Menschen in einer Gefahrengemeinschaft, die duzen sich. Das gibt es nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass ich fremde Kollegen irgendwo, mit denen ich zusammen ermittelt habe, bei einem Einsatz in München, Hamburg oder so, das waren dann, hallo Kollege, ich bin der Dieter, wir gehen jetzt mal zusammen dorthin, wir ermitteln mal zusammen. Das ist der Standard. Und nicht nur der Standard, das ist ein absolutes Muss. Und das tut mir dann weh, wenn Leute nicht wissen, wie arbeiten Kollegen eigentlich zusammen. Da kann man sich informieren. Das nächste sind rechtliche Grundlagen. Auch darüber müsste man sich informieren. Es gibt da so ganz schlimme Beispiele, die ich immer wieder höre. Eine Person wird, der Unterschied zwischen Verhaftung und vorläufiger Festnahme ist gar nicht so schwer zu verstehen. Eine Person wird vorläufig festgenommen, weil ein Verdacht gegen sie besteht. Und dann kommen so Aussagen wie, aber wir können ihn nur 24 Stunden da behalten. Falsch. Manche sagen, aber wir können ihn nur 48 Stunden da behalten. Leider Gottes auch falsch. Denn die rechtliche Grundlage, und darüber kann man sich informieren, da braucht man einmal nur googeln, vorläufige Festnahme. Die rechtliche Grundlage ist, ich kann eine Person bis zum Ablauf des folgenden Tages festhalten, bevor ich sie einem Richter vorführen muss, der dann darüber entscheidet, bleibt weiter in Untersuchungshaft oder muss freigelassen werden. Und bis zum Ablauf des folgenden Tages, dann kommt es eben darauf an, wann ich eine Person festnehme. Wenn ich sie kurz vor Mitternacht festnehme, bleiben mir nicht viel mehr als 24 Stunden. Wenn ich sie aber um 1 Uhr morgens festnehme, dann bleiben mir tatsächlich 47 Stunden, bis ich sie wieder laufen lassen muss oder einem Richter vorführen muss. Also das sind Dinge, die kann man sehr leicht recherchieren. Und es ist schade, dass man da nicht vorher mal mit jemandem spricht, der sich ein bisschen auskennt. Und von diesen Personen gibt es eigentlich genug. Und deswegen fände ich, es täte nicht weh, wenn man sich da an die tatsächlichen rechtlichen Verhältnisse hält und sich genau informiert, wie das abläuft.
Ich habe allerdings den Eindruck oder von anderen Krimi-Autoren gehört, dass es tatsächlich schwierig ist, einen Ansprechpartner zu finden. Also da gibt es oder da gab es wohl bis vor einiger Zeit tatsächlich einen konkreten Ansprechpartner bei der Polizei für Autorenfragen. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können. Ich habe das auch nur von anderen Autoren gehört, den es aber nicht mehr gibt. Und immer wieder passiert es dann auch, dass man Geld dafür bezahlen soll. Und zwar nicht gerade wenig für irgendeine Recherchefrage oder wenn es um Rechtsmedizin oder Ballistik oder sowas geht. Das dann heißt, okay, wir können Ihre Frage schon beantworten, kostet dann aber ein paar hundert Euro.
Also das ist mir neu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre unredlich, wenn es sowas gibt. Das fände ich schlimm. Ich glaube, es ist die Frage der Herangehensweise. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich Ansprechpartner beim Polizeipräsidium, bei einer örtlichen Dienststelle geschaffen haben, die dort hingegangen sind und sagen, ich schreibe einen Kriminalroman, der spielt hier in dem Raum bei euch in der Gegend und ich würde mich gern mal mit jemandem unterhalten, ob ich da nicht gravierende Fehler mache oder wie das tatsächlich aussieht. Also eines unterstelle ich jetzt mal. Fast jeder kennt im entfernten Bekanntenkreis oder sogar im näheren Verwandtenkreis jemanden, der bei der Polizei ist. Ich habe allein 2 Neffen, die zur Polizei gegangen sind. Und wenn man die mal anspricht oder auf einem Revier erscheint und sagt, ich schreibe einen Kriminalroman, ich möchte dort keinen Unsinn reinschreiben, könnt ihr mir einen Ansprechpartner nennen, mit dem ich mich mal über allgemeine Polizeifragen unterhalten kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Ich weiß von Kolleginnen, die haben einen ganz direkten Draht zur Dienststelle, durften dort auch mal schauen, wie sind die untergebracht, wie läuft die Arbeit. Also das ist nicht unüblich und ich habe noch nie gehört, dass jemand für Informationen, die er von der Polizei bekommt, bezahlen muss. Wie es bei der Gerichtsmedizin aussieht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt begreiflicherweise diese Kontakte so nie gebraucht, obwohl ich kann auf meine alten Kollegen zurückgreifen, wenn es eine Fachfrage gibt, in der ich mich nicht auskenne. Ich bin kein Rauschgiftexperte. Also frage ich einen Kollegen, der sich mit Rauschgift auskennt. Ich bin in manchen Gebieten nicht so bewandert und wenn mir die Internetrecherche da nicht weiterhilft, dann versuche ich, Kollegen ausfindig zu machen, die mir helfen. Das ist mühsam. Das kann auch dauern, bis man den Richtigen findet, der bereit ist, mit einem zu reden. Aber es gibt immer wieder Angebote von Leuten, die sagen, wenn ihr Fragen habt, wendet euch ruhig mal an mich, dann schreibt mir eine E-Mail und ich werde versuchen, euch die Frage zeitnah zu beantworten. Auch das geht immer. Ich habe schon vielen anderen Autorinnen und Autoren diesbezüglich geholfen und das müsste für fast jeden machbar sein, so eine Person zu finden. Und wenn ich auf die örtliche Dienststelle gehe und sage, könnt ihr mir weiterhelfen? Ich schreibe einen Kriminalroman und bräuchte Informationen über allgemeine Dinge.
Ansonsten gibt es ja auch sehr viele Bücher, also wie man Krimi schreibt, die das enthalten. Das nötige Hintergrundwissen, die vielleicht nicht immer ganz aktuell sind, aber können Sie da das eine oder andere empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich immer grundsätzlich empfehle, weil da werden auch in den Darstellungen, in Romanen und im Fernsehen viele Fehler gemacht, das ist von dem Gerichtsmediziner Michael Zokos. Leichen sind nicht immer leichenblass, glaube ich, ist der Titel. Sind Tote immer leichenblass? So ist der Titel. Ein Buch, das ich wirklich jedem, der Krimis schreiben möchte, in denen Tote vorkommen, lesen sollte. Michael Zokos, Sind Tote immer leichenblass? Das ist eine in meinen Augen fast Pflichtlektüre. Denn wenn ich sehe, dass irgendwo eine Leiche gefunden wird, im Fernsehen sieht man das immer so schön, aber manchmal ist es in Büchern auch beschrieben, dass eine Leiche im Stuhl sitzt und die Augen stehen offen. Das gibt es nicht, denn beim Tod erschlafft die ganze Muskulatur und die Augenlider fallen nach unten. Ein Toter, eine Tote, die auf dem Rücken liegen, da können die Augen offen stehen, aber nicht, wenn er oder sie im Stuhl sitzt. Da, solche grundlegenden Dinge, die beschreibt Zokos auch in seinem Buch, und da wird mit vielen Vorurteilen aufgeräumt, auch was Fäulnis, Zersetzung und Leichenstarre angeht. Das ist eine ganz interessante Lektüre, die empfehle ich. Aber es gibt auch noch andere, tatsächlich Bücher über den Polizeialltag schreiben und was Polizisten so erleben, was in ihnen auch vorgeht. Auch da gibt es genug Literatur.
Ich selber habe eines meiner unfertigen Bücher, da gibt es ja eine ganze Menge, aber es ist in diesem Fall nicht fertig geworden oder nicht weiter vorangekommen, weil ich ja bei der Recherche einfach an Grenzen gestoßen bin. Das eine Problem war, also ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch meinen Fall, weil ich den natürlich auch einfach am besten greifbar habe, dass ich einen LKA-Beamten aufbauen wollte, aber irgendwie nicht rausfinden konnte im Internet, wie dem sein Arbeitsalltag eigentlich aussieht. Da wird ziemlich wenig so drüber gesagt. Und dann hatte ich das Gefühl, ich kann das nicht richtig darstellen. Jetzt haben Sie lange beim BKA gearbeitet, ist natürlich was anderes, aber ich frage mich dann manchmal, gibt es einfach Sachen, die nicht ins Internet gestellt werden, damit das eben nicht gleich jeder weiß?
Also grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass der Arbeitsalltag eines Kriminalbeamten beim Polizeipräsidium München oder Hamburg nicht anders ist als der eines LKA-Beamten und der eines BKA-Beamten. Der Arbeitsalltag ist derselbe. Die Arbeit unterscheidet sich eigentlich nur von den Fällen, die sie bearbeiten. Das heißt, die Unterscheidung, was macht das LKA, was macht das BKA, was macht das Polizeipräsidium, hängt davon ab, um welche Fälle es sich handelt, ob es eine regional übergreifende Handlung ist, ob es über Landesgrenzen hinausgeht. Und daran entzündet sich, wer es bearbeitet, ob das BKA, LKA oder die örtliche Landespolizei macht. Der Arbeitsalltag ist der gleiche. Das ist ja auch der Punkt, wie realistisch müssen Kriminalromane sein. Wenn ich sie zu realistisch mache, dann sind sie oft sehr langweilig, weil der Arbeitsalltag besteht sehr viel aus Büroarbeit. Das ist viel Büroarbeit, Aktenstudium, Recherche im Internet oder mit anderen Medien und Vernehmungen, Befragungen. Der Arbeitsalltag ist der gleiche für alle diese unterschiedlichen Arten von Beamten. Nur das Feld, in dem sie arbeiten, das unterscheidet sich. Also von daher, ich glaube nicht, dass da bewusst Dinge im Verborgenen gehalten werden. Natürlich wird man nicht öffentlich machen, welche Zugangsmöglichkeiten hat die Polizei, um an Informationen zu kommen. Das sollte man tunlichst nicht tun, auch im Fernsehen nicht. Ich finde es manchmal schon ein wenig weitgehend, wenn gesagt wird, was können wir in welcher Geschwindigkeit erreichen, erfahren und herausfinden. Und wie gesagt, kein Unterschied zwischen BKA, LKA oder Polizeipräsidium. Die Arbeit ist dort die gleiche. Aber natürlich sollte man nicht alle Methoden, die man hat, etwas herauszufinden, öffentlich machen. Aber da geht es weniger um den Arbeitsalltag, sondern um die technischen Möglichkeiten. Was ich lächerlich finde wiederum, ist, wenn im Fernsehen heute noch gesagt wird, Erpressungsfall, halten Sie den Anrufer lange in der Leitung. Was ein Quatsch, das ist absolut nicht mehr technisch heute notwendig. In dem Moment, in dem ein Gespräch zustande kommt, habe ich durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung, Telefon ist digital inzwischen, weiß ich, von wo der Anruf kommt, wer da anruft, und ich kann ihn auch aufzeichnen. Ich muss auch nicht mehr vor Ort Geräte aufbauen, um ein Telefon zu überwachen, wenn es einen Erpressungsfall gibt. Das ist absolut hinfällig, schon seit vielen Jahren, wird aber immer noch gerne gezeigt. Das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Aber wie gesagt, die Arbeitsweise, ich glaube nicht, dass sie sich unterscheidet. Und ich glaube nicht, dass da viel über die Arbeitsweise verborgen gehalten wird.
Ja, dann würde ich jetzt einfach mal schließen. Ich habe mich dann wohl so ein bisschen entmutigen lassen aufgrund meiner eigenen Rechercheergebnisse und aufgrund von dem, was ich eben vorhin schon erwähnt habe, von anderen Kriminalautoren, die irgendwie auch stecken geblieben sind, und habe dann resigniert. Ich wollte zum Beispiel auch einen Lebensmittelskandal irgendwie aufbauen. Da bin ich aber auch nicht weitergekommen, was die Polizei dann machen kann. Da habe ich tatsächlich ein bisschen rumtelefoniert, aber die Leute haben mir dann auch nichts gesagt.
Das ist eine Sache, Lebensmittelskandal. Um was geht es? Es geht um verdorbenes Fleisch oder...
Ja, genau. Es ging um verdorbenes Fleisch in einem Restaurant und dann kann man ja davon eine Probe mitnehmen und das irgendwie nachweisen. Ja. Und das vielleicht irgendwie eine Anzeige machen. Und dann habe ich mich gefragt...
Das ist keine Sache der Polizei. Da ist das Gewerbeaufsichtsamt zuallererst gefragt. Da gibt es das Gewerbeaufsichtsamt und auch zusätzlich noch die Gesundheitsbehörden. Das sind diejenigen, die in einem solchen Fall als allererste zum Tragen kämen und nicht die Polizei. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall beim Gewerbeaufsichtsamt erfahren könnte, aber nicht bei der Polizei. Die kommen erst viel später ins Boot, wenn vielleicht tatsächlich jemand krank geworden wäre. Dann geht es um Körperverletzung. Ansonsten sind das Dinge, die die Gewerbeaufsicht regelt.
Ich verfolge das jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wenn jetzt dann tatsächlich jemand krank geworden wäre und es um Körperverletzung ginge, was macht die Polizei dann? Also den Laden natürlich überprüfen, aber...
Die Polizei würde die Ermittlungen dazu führen. Das heißt, versuchen herauszufinden, war es Absicht? Oder war es ein Zufall? War es ganz bewusst herbeigeführt, um größere Profite zu machen? Dann würde vielleicht auch die Wirtschaftskriminalität ermitteln. Geht es hier um Steuerhinterziehung vielleicht, um nebenher Schwarzgeld zu erzeugen? Dann würden Ermittlungen stattfinden, die sich in verschiedene Richtungen auch bewegen und eventuell auch verschiedene Bereiche würden ermitteln. Also wie gesagt, bei Körperverletzung oder jemand ist sogar am Essen gestorben, dann liegt ein Tötungsdelikt vor. Aber wie gesagt, war es Absicht, war es Zufall, war es fahrlässig, dass da jemand durch den Gebrauch von verdorbenem Fleisch zu Tode gekommen ist. Da ist die Polizei dann tätig, macht Vernehmungen, Ermittlungen vor Ort, wo kommt das Fleisch her. Aber wahrscheinlich sogar in diesem Fall, ich bin kein Spezialist, aber sehr wahrscheinlich auch zusammen mit Gewerbeaufsicht und Gesundheitsamt. Das gibt dann Kooperationen, um solche Fälle zu klären.
Bekommen Sie denn viele Anfragen solcher Art von Autoren? Also fühlen Sie sich da ein bisschen überhäuft oder freuen Sie sich, wenn sich jemand an Sie wendet und da genaueres wissen will?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr zwiespältige Sache. Ich bekomme zum Glück jetzt nicht so viele. Ich freue mich, wenn Leute erstmal nachfragen, bei mir Informationen möchten, wie sieht das eigentlich aus? Weil ich sehe, sie haben ein Interesse daran, das Ganze vernünftig auch zu schreiben. Ich bekomme nicht so viele, wenn das vielleicht 2, 3 im Monat sind, dann ist das okay und dann kann man damit auch leben. Erschrocken bin ich manchmal, wenn Leute mich Dinge fragen, die sie mit 2, 3 Mausklicks im Internet erfahren könnten. Denn sehr vieles ist öffentlich. Wenn mich also jemand fragt, welche Waffe benutzt denn die hessische Polizei? Dann kann er das im Internet recherchieren. Das ist öffentlich, das weiß man. Und wenn jemand mich fragt, erklär mir bitte mal den Unterschied zwischen einer Pistole und einem Revolver, dann bin ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass die Leute nicht das zuerst mal im Internet recherchieren, denn das sind Dinge, die kann man da sehr, sehr leicht erfahren. Und da wäre es nicht nötig, unbedingt mich zu fragen. Ich gebe natürlich trotzdem gerne Auskunft. Und ganz ehrlich gesagt, wenn mich heute jemand fragt, ich schreibe einen Roman, der in München spielt, welche Waffen benutzen die denn in München, die Polizisten? Dann muss ich das selbst recherchieren. Aber ich habe vielleicht mehr Erfahrung in der Recherche und deshalb fällt mir das leichter, dann recherchiere ich und beantworte die Frage. Das ist eine kurze Mail und dann ist das kein großes Problem und auch keine große Arbeitsbelastung. Es wäre mir zu viel, wenn ich also 10 Fragen die Woche bekomme. Dann müsste ich sagen, Leute, seid mir nicht böse, aber recherchiert bitte erst nochmal im Internet. Wenn ihr da nicht weiterkommt, meldet euch nochmal bei mir. Aber so hält sich das in Grenzen.
Würden Sie sich denn als fachlicher Testleser zur Verfügung stellen?
Das ist eine schwierige Frage, denn Testlesen ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig und da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Ich habe das schon mal gemacht und habe dann festgestellt, dass es doch, wenn man es ernst nimmt und nicht einfach nur so quer liest, drüber liest, doch vom Zeitaufwand sehr, sehr groß ist. Denn das überfordert mich dann. Da geht mir zu viel Zeit verloren. Ich habe so schon eine 40-Stunden-Woche, muss man ehrlicherweise sagen. Und das schaffe ich nicht mehr.
Arbeiten Sie denn bei Ihren eigenen Büchern mit Testlesern?
Ich habe Testleser, ja. Das sind Leute, würde ich auch jedem empfehlen, der schreiben möchte. Das sind Leute, bei denen ich mich darauf verlassen kann, dass sie ehrlich sind. Also Verwandte sind als Testleser nicht wirklich geeignet. Die einzige Testleserin, die ich habe, die mir nahesteht, ist meine Ehefrau, weil von ihr weiß ich, dass sie sehr ehrlich ist und mir auch sagt, gefällt mir nicht. Oder da hättest du ein bisschen, das ist mir zu ins Detail gegangen. Oder die Person, die ist mir zu flach. Aber ansonsten verlasse ich mich da auf 5 Leute, denen ich vertrauen kann, dass sie mir ehrlich ihre Meinung sagen, ja.
Also die machen das einfach so oder?
Also sie machen das so. Sie werden in der Danksagung natürlich erwähnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hole mir ja auch manchmal Fachleute. Also in diesem Jahr erscheint ein Wissenschaftsthriller von mir. Da habe ich mich tatsächlich lange mit einem Wissenschaftler unterhalten. Den habe ich dafür interviewt. Und diese Leute erzählen auch gerne über ihre Arbeit. Und der wird selbstverständlich in der Danksagung erwähnt. Der kriegt ein Buch mit Widmung von mir auf jeden Fall. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall braucht.
Jetzt bin ich in Vorbereitung auf das Interview auf die Polizeipoeten gestoßen, also eine Gruppe von Autoren, die Polizisten sind und ja, ihre Geschichten, jetzt nicht unbedingt große Bücher, aber vermutlich auch, aber einfach schreiben. Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass Sie da nicht zu finden sind. Haben Sie da...
Also ich kenne die Polizeipoeten, ich kenne die Webseite. Ich kenne sogar 2 der Beamten, die dort arbeiten, persönlich, die auch als Krimi-Autoren sehr aktiv sind, auch viele Lesungen abhalten. Und ich würde diese Seite tatsächlich Menschen empfehlen, die jetzt mit der Polizeiarbeit noch nicht so viel Erfahrung haben. Das sind auch Bücher dabei über den Polizeialltag. Ich habe die jetzt nicht gelesen, muss ich ehrlicherweise auch zugeben, weil sich das für mich nicht so anbietet. Aber das ist empfehlenswert. Das geht in alle Bereiche der polizeilichen Arbeit. Und da sind Bücher dabei, die man ohne weiteres mal sich zu Gemüte führen sollte, um ein bisschen mehr über die tatsächlichen Abläufe im Polizeialltag zu erfahren. Nicht nur, wie gesagt, es sind nicht nur Autoren, die Krimis schreiben, sondern eben auch Leute, die, ich würde fast sagen, Sachbücher über den Polizeialltag schreiben.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben eigene Schreibkurse. Geht es da tatsächlich um das Schreibhandwerk oder auch um die Polizeiarbeit?
Überwiegend um das Schreibhandwerk, weil das sind Anfängerkurse, Leute, die sich für das Schreiben interessieren, im Alter von, ich glaube, mein jüngster Teilnehmer ist Mitte 20 und die älteste Teilnehmerin ist 70. Leute, die sich für das Schreiben interessieren, die gerne Geschichten schreiben wollen, Kurzgeschichten oder aber auch Romane. Und das geht über alle Genres. Es geht wirklich nicht nur um Krimi, sondern da ist Fantasy dabei, da ist Autobiografie dabei, da sind humoristische Geschichten dabei, die Leute schreiben möchten. Und es geht nur um das Handwerk, um grammatikalische Schwächen, die man leicht in seine Romane reinbringt, um Stile, in welchem Stil schreibe ich, um eben das Grundsätzliche, was ich zum Schreiben mir eigentlich aneignen sollte.
Und einen Podcast haben Sie auch. Können Sie darüber kurz erzählen?
Ja, der Podcast ist entstanden vor inzwischen über 2 Jahren in den Anfängen der Pandemie. Ich hatte etwas mehr Zeit als gewöhnlich zu Zeiten des ersten Lockdowns und war sehr erbost darüber, dass es Leute gab, die im Internet Angebote, sehr dubiose Angebote gemacht haben, in 3 Tagen zum Bestseller-Autor für nur 179 €. Und tatsächlich Menschen, die auf einmal im Lockdown oder bei Arbeitsverlust den Gedanken hatten, jetzt kann ich, vielleicht kann ich ja Autor werden, schreiben und damit Geld verdienen, die ausgenommen haben. Das hat mich sehr verärgert und ich habe gesagt, ein bisschen Ahnung habe ich inzwischen ja auch vom Schreiben. Ich sollte vielleicht meine Kenntnisse mit Menschen teilen. Ich habe dann angefangen, kleine Folgen, so 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten über die einzelnen Aspekte des Schreibens. Warum schreibt man überhaupt? Wie sollte man anfangen? Welche handwerklichen Fähigkeiten muss man sich aneignen? Was kann man dabei verdienen? Wie geht es weiter? Wie finde ich einen Verlag? Also wirklich ein breites Spektrum. Das waren 20 Folgen, die ich da gemacht habe im Laufe von einem Jahr. Das ist erstaunlicherweise so gut angekommen, dass ich dann angefangen habe, nachdem ich so die 20 wichtigsten Aspekte des Schreibens, das geht sogar bis Marketing, was muss ich da machen, Besuch von Messen, bringt das überhaupt etwas, solche Dinge. Nachdem ich die abgehandelt habe, hat mich eine Kollegin auf die Idee gebracht, setze deinen Podcast, der dann eigentlich abgeschlossen war, doch fort, indem du gestandene Autorinnen und Autoren zu ihrem Werdegang interviewst, fragst, was sie für Tipps hätten an Schreibanfänger, wie sie es geschafft haben, von der Idee bis zum fertigen Buch. Und das sind inzwischen auch schon 18 und ich setze das auch noch weiter fort. Menschen, die berichten können, wie sie zum Schreiben gekommen sind, vielleicht als gutes Beispiel genommen werden können und wo man sieht, dass es eben nicht alles eitel Sonnenschein ist, aber auch Menschen, die zum Beispiel hatte ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine Autorin, die hat vor ihrem ersten Buchvertrag tatsächlich nach 20 Jahren ihren sicheren Job gekündigt, um sich auf das Schreiben zu konzentrieren, ohne zu wissen, ob wirklich etwas daraus wird. Ich fand das sehr beachtenswert, wahnsinnig mutig und als Beispiel dafür, man muss natürlich eine gesicherte Existenz haben, aber trotz allem, ich fand das super und hochinteressant und spannend und ihr erstes Buch erscheint jetzt im Februar. Also das sind Lebensläufe, die wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Es geht auch über verschiedene Genres. Offensichtlich ist das Interesse daran riesig, denn ich habe inzwischen über 35.000 gehörte Folgen und das ist eine Zahl, die ich mir nie gedacht hätte. Ich verdiene an diesem Podcast nichts, ich mache das tatsächlich aus Spaß an der Freude und will Menschen ein bisschen helfen, die Interesse haben und das sind viele, erstaunlicherweise sehr viele.
Und Sie können gerne noch hinzufügen, wie die Frau heißt?
Das ist die Susanne Arnold. Das ist die Folge 41 des Podcasts Susanne Arnold, die jetzt im Februar mit ihrem Cozy Crime Kriminalroman, also es ist so im Stil von Agatha Christie, spielt in England, die mit diesem Buch jetzt im Februar auf den Markt kommt, Das Blau der Veilchen, eine ganz, ganz nette Kollegin, mit der ich mich wahnsinnig gern unterhalten habe. Und das ist auch eine, wie jetzt bei uns, eine lockere Unterhaltung, wo man erfährt, wie das Ganze entstanden ist, wie sie dazu kam. Und so kann ich also nur jedem empfehlen, der Lust hat. Der Podcast, der heißt Autor oder Autorin werden, ich möchte ein Buch schreiben.
Und ich kann jetzt einige Punkte tatsächlich nur streifen. Sie haben auch Krimi-Gedichte geschrieben, habe ich gelesen, oder schreiben.
Ja.
Krimi-Gedichte. Ja. Was darf ich mir unter einem Krimi-Gedicht vorstellen?
Sie kennen mit Sicherheit solche Krimi-Gedichte schon. Meine Gedichte sind im Stil von Eugen Roth ungefähr, also von der Form her, aber auch Loriot. Fast jeder kennt das Gedicht von Loriot über die Försterin, die den Förster zerlegt in einer stillen Nacht. Unbedingt anhören von Loriot ist wirklich hörenswert. Und in diesem Stil, es sind lustige Krimi-Gedichte, wo es halt eben um Mord und Totschlag geht. Ob das der Gattenmord ist oder der Tod des Weihnachtsmanns. Lustige, kurze Krimi-Gedichte. Ist so ein kleines Hobby von mir nebenher. Ist aber auch immer sehr schön, weil solche Dinge kann man zur Auflockerung und Erheiterung gerne bei Lesungen verwenden. Und das wird immer gerne genommen.
Was mir persönlich ganz am Anfang aufgefallen ist bei Ihnen, also zum einen natürlich das Thema, das sehr interessant ist, zum anderen liegt vielleicht an meiner Blindheit, dass ich da mehr darauf achte, aber ich habe mich auch von Ihrer Stimme angesprochen gefühlt. Und sie,
vielen Dank.
Ja, ich fand irgendwie so, dass ihre Stimme zum Thema Krimi und Thriller passt. Und sie haben ja auch schon Hörbücher oder ihre eigenen Bücher zum Hören eingesprochen oder Hörgeschichten, nennen sie das teilweise auch auf ihrer Homepage. Wie kam es denn dazu?
Also die Hörgeschichten, die sind nicht von mir gesprochen, die sind professionell gelesen worden und verlegt worden. Das sind Kurzgeschichten, die bei Digital Publishers man dann kaufen kann. Und mein erstes Hörbuch, muss ich jetzt sagen, das ist jetzt erst im Dezember erschienen. Das habe ich dann auch selbst eingelesen, weil ein befreundeter Autor, dazu muss man wirklich sagen, diese Autorengemeinschaft ist eine wirklich große und überwiegend sehr positiv zueinander eingestellte Gemeinschaft. Man hilft sich untereinander. Das ist absolut üblich. Es gibt da nicht diese befürchtete riesige Rivalität. Also man hilft sich. Und ich hatte ein Gespräch mit einem befreundeten Autoren und er hat gesagt, ich habe jetzt einen Hörbuchverlag gegründet. Und er war, glaube ich, ähnlich angetan von meiner Stimme, was ich selbst gar nicht so beurteilen kann. Man hört sich selbst ja immer ganz, ganz anders als Fremde. Und er sagte, hättest du nicht Interesse, bei mir ein Hörbuch rauszubringen, eins von deinen Büchern? Und das Interesse hatte ich. Und so kam es dann zu meinem ersten Hörbuch. Wenn das ein finanzieller Erfolg wird, also wenn es sich gelohnt hat, es zu machen, weil das ist ja auch immer mit großen Kosten verbunden, dann werden wir wohl auch noch weitere Hörbücher von meinen Büchern machen. Ich bin da sehr gespannt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das muss ich sagen. Aber es ist auch eine Wahnsinnsarbeit. Das wird allgemein unterschätzt. Es ist wirklich sehr viel Arbeit.
Und da handelt es sich um welchen Titel?
Da handelt es sich um meinen Thriller ohne Leichen. Das ist ein sehr spannender Thriller, den ich für meine Mutter tatsächlich geschrieben habe, weil meine sonstigen Romane sind manchmal doch relativ blutrünstig. Und sie hat mich irgendwann gebeten, sie ist immer noch mit 93 mein größter Fan, und irgendwann hat sie mich dann doch gebeten, ach, sei doch so gut, Junge, und schreib mal was, wo nicht so viele Leichen drin vorkommen und so viel Blut fließt. Und das war eine Herausforderung für mich und deshalb habe ich diesen Thriller geschrieben. Der heißt Verborgen und es geht um tatsächlich drei in Anführungszeichen normale Bürger, die in eine Villa einbrechen. Und zwar alle drei, ohne voneinander zu wissen, in derselben Nacht in dieselbe Villa. Das ist ein Einbrecher, das ist eine Hausangestellte und es ist ein Psychotherapeut. Und die drei treffen dort auf einer. Ja, ich hab's mit Psychotherapeuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Psychologie hat mich immer interessiert und kommt auch viel in meinen Büchern vor. Das, was wo dahinter steckt, hinter den Taten und wie Menschen ticken. Und die drei treffen in der Villa aufeinander, überraschenderweise, und müssen sich zusammenraufen, um das zu finden, was sie in der Villa suchen. Jeder sucht etwas anderes und sie kommen einem riesigen Geheimnis auf die Spur, geraten auch in Lebensgefahr, aber alles wird gut. Also es gibt ein Happy End auf jeden Fall, man muss keine Angst haben. Ja, und das habe ich dann eben als mein erstes Hörbuch selbst eingesprochen. Und ich bin sehr gespannt, wie es angenommen wird.
Wie haben Sie sich denn auf diese Sprechertätigkeit vorbereitet? Weil man hört ja tatsächlich oft, da brauchst du erst eine Ausbildung als Schauspieler und was weiß ich. Und auch das lange Lesen ist gar nicht so einfach. Da wird man dann mal heiser oder sowas. Also haben Sie da irgendein Coaching vorher gemacht?
Also das habe ich zum Glück nicht nötig gehabt. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn habe ich eine ganze Zeit als Dozent gearbeitet. Das heißt, ich habe dort auch eine Ausbildung bekommen. Ja, keine Sprecherausbildung im eigentlichen Sinne. Aber wenn man vor Schülern steht und denen etwas vermitteln muss, dann hat das ein bisschen auch was mit Schauspielerei zu tun. Und man muss lernen, wie man redet, was man sagt, wie man Leute animiert und wie man vor allem verhindert, dass die Leute einschlafen, während man versucht, ihnen irgendwas beizubringen. Und das hat mich ein bisschen geschult. Ich musste also keine eigene Ausbildung machen. Ich habe unterschätzt, wie anstrengend es ist, zum Beispiel 2 Stunden am Stück zu lesen und sich zusammenzureißen. Ich habe unterschätzt, wie lange es dauert, bis ich ein 8-stündiges Buch, also das Gelesen 8 Stunden dauert, tatsächlich eingesprochen habe. Da kann man gut und gerne das Doppelte rechnen. Aber wirklich mindestens das Doppelte, denn man verliest sich, man verhaspelt sich, man muss zwischendrin mal husten und neu anfangen. Und das sind Dinge, die man unterschätzt oder die ich unterschätzt habe. Und dann hat das doch schon so 20 Stunden gedauert, bis ich die 8 Stunden Text zusammen eingelesen hatte. Ist eine Herausforderung, hat aber trotzdem wahnsinnigen Spaß gemacht.
Jetzt haben wir uns sehr lange unterhalten. Ich könnte Ihnen auch gerne noch weiter zuhören. Ich fand das sehr anregend. Und
Dankeschön.
Würde dann aber trotzdem einfach zum Schluss kommen und abschließend eine Frage stellen, die ich immer mitbringe. Gibt es etwas, das Sie den Schreibanfängern oder Autoren da draußen im Podcast hören, grundsätzlich empfehlen könnten? Oder das Ihnen noch so auf der Seele brennt, dass Sie noch rausgeben wollen?
Das gibt es auf jeden Fall. Das ist das, was ich immer den Leuten rate, die sich fürs Schreiben interessieren. Das ist der grundsätzliche Satz: Fangt einfach an. Fangt an. Es muss nicht perfekt sein am Anfang, sondern wagt es, schreibt und sucht euch ein Publikum. Das können Freunde, Bekannte sein. Zeigt denen, was ihr geschrieben habt. Lasst es lesen und wagt es einfach und nicht erst, ich höre das immer wieder, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Und dieser Konjunktiv, der ärgert mich dann schon immer. Warum tut ihr es denn nicht? Wenn ihr es wirklich gerne würdet, dann tut es einfach. Schreibt, lasst es andere lesen. Das ist das Wichtigste auch. Es sei denn, ihr wollt nur ein Tagebuch schreiben. Aber ansonsten machen. Einfach machen. Der Rest, den kann man sich aneignen. Natürlich ist ein Handwerk nötig, das kann man lernen. Dafür gibt es Bücher, dafür gibt es günstige VHS-Kurse, viele, viele Möglichkeiten, wie man das Handwerk lernen kann. Und wenn es euch Spaß macht, dann ist das eine der erfüllendsten Tätigkeiten, eines der tollsten Hobbys, das man haben kann. Wenn man kreativ etwas auf Papier bringt oder in den Computer hackt und andere dann sagen, nett, hat mich gefreut, hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Das Tollste, was es gibt.
Infos und Hintergründe sowie weitere Folgen dieses Podcasts erhalten Sie unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.